Ya zinda.
Buradayız.
Nous sommes là.
Nyufi. Bijane.
Nahnu huna.
Amle buran.
We are here.
Eine Show von Geflüchteten für alle.
Real Stories.
Reportage.
Informations.
Tipps.
Projekt.
Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Willkommen in dieser neuen Edition von Our Voice beim Radio Dreieckland. Heute am 16. Juni. Ich bin am Mikrofon heute, ich bin Rufin Songe und werde euch durch diese ganze Sendung heute begleiten. Heute berichten wir über Dear White People. Das antirassistische Festival hat dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden und das war letzte Woche vom 7. bis zum 13. Juni. Es gab insgesamt 14 Veranstaltungen mit zahlreichen ReferentInnen, WorkshopleiterInnen, KünstlerInnen, die da auch ihren Zeichen setzen wollten und ihre Stimmen einbringen wollten. Auch Our Voice hat sich an der Aktion teilgenommen und beteiligt und mit zwei Veranstaltungen. Also eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit unserem Netzwerk Medienvielfalt organisiert haben. Das war die Hörbar, die am Samstag, 12. Juni stattgefunden hat, von 10 bis 18 Uhr vom Theater Freiburg. Man muss auch sagen, dass das Theater Freiburg die Räume zur Verfügung gestellt haben, damit dieses Festival hier in Freiburg stattfindet. Aber das war nicht nur das Theater Freiburg, sondern auch kommunales Kino, Tibethaus, Garten, also Gemeinschaftsgarten in Vauban und viel mehr andere Orte, wo die Veranstaltungen von Dear White People stattfinden konnten. In dieser Sendung heute werden wir über ausgewählten Veranstaltungen sprechen. Wir werden aber auch über das Konflikt, das es dieses Jahr gab. Es gab zwar viel Begeisterung über das Programm, aber es gab auch Kritik gegen die Kooperation von Dear White People mit dem Verein und mit der Gruppe Palestine Speaks. Warum sich das Kuratorium entschieden hat, mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten, werden wir heute erfahren.
Wir sind da.
Buradayız.
Nous sommes là.
Nyufi. Bijane.
Nahnu huna.
Amle buran.
We are here.
Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Eine der ersten Veranstaltungen im Rahmen von Dear White People und das war die Filmprojektion und Gespräch über den Film Becoming Black. Becoming Black ist ein Film von der Regisseurin Ines Johnson-Spain. Der Film wurde im Kommunalkino am Dienstag, der 8. Juni von 19:30 bis 21:30 Uhr. Also der Film wurde gestreamt und dann gab es eine Diskussion. Kleine Zusammenfassung des Filmes erstmal. Anfang der 60er Jahre in der DDR. Ein schwarzes Mädchen wird in eine weiße Familie geboren und viele Jahre von ihren Eltern und ihrem Umfeld in dem Glauben gelassen, dass ihre Hautfarbe reiner Zufall sei, bis sie als Jugendliche die Wahrheit über ihren leiblichen Vater entdeckt. Jahrzehnte später begibt sie sich in dem autobiografischen Dokumentarfilm Becoming Black auf eine filmische Suche nach der eigenen Identität und legt dabei zugleich den strukturellen Rassismus in der DDR und die dort herrschenden Kultur des Schweigens und der Verdrängung offen. Die Regisseurin Ines Johnson-Spain war hier in Freiburg im kommunalen Kino an der Film. Die Filmvorführung habe ich selbst gesehen und an dem Gespräch habe ich auch teilgenommen und habe ein paar Ausschnitte daraus genommen. Hier ist ein Bericht über den Abend.
Eines Tages entdecke ich das neue Mädchen. Sie ist ein paar Jahre älter als ich, hat meine Hautfarbe und die gleichen schwarzen, krausen Haare. Und sie ist dick. Vom ersten Augenblick an kann ich sie nicht ausstehen.
Freiburg, der 8. Juni 2021. Heute eröffnet das kommunale Kino wieder seine Türen mit der Projektion des Filmes Becoming Black von der Filmemacherin und Autorin Ines Johnson Spain. Die Veranstaltung läuft im Rahmen des Festivals Dear White People, das vergangenen Montag angefangen hat. Die Filmprojektion ist gefolgt von einem Austausch mit der Regisseurin, die extra dafür von Berlin nach Freiburg angereist ist.
Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Und herzlich willkommen auch an dich und herzlichen Dank für diesen, wie ich finde, sehr berührenden autobiografischen Einblick.
Was bedeutet es, in Deutschland, in der DDR aufzuwachsen und einen Vater zu haben, der aus Togo bzw. aus Benin stammt? Wie fühlt es sich an, wenn man die eigene Vorgeschichte nicht kennt und nur merkt, dass man anders aussieht als allen anderen um sich herum? Diese Fragen müssen sich viele nicht stellen. Für Ines Johnson Spain ist das allerdings Realität. In ihrem Film Becoming Black zeigt sie, wie sie sich auf die Suche nach ihrer Identität machte. Angeregt wurde der Titel durch Simone de Beauvoir, die sagte, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern zu Frau gemacht wird.
Ich mochte daran, dass es eben was Mehrdeutiges hat und dass es was Prozesshaftes hat. Für mich bedeutet dieses Becoming Black genau das, dass es einerseits den Prozess einschließt, dass ich erstmal zu einer schwarzen Person gemacht wurde durch die Gesellschaft. Das heißt, ich bin als Kind bin ich ja erstmal niemand, weder schwarz noch weiß noch sonst irgendwas, sondern einfach nur ein Kind. Und irgendwann mache ich dann die Erfahrung, dass ich schwarz zugeschrieben werde. Also dass mir gesagt wird, ich bin anders, dazu gehört das und das und das. Damit bin ich aufgewachsen, das habe ich so angenommen. Und habe es auch sehr stark verinnerlicht, habe dann sehr lange gebraucht, um mich davon wieder zu befreien. Und das bedeutet auch dieses Becoming Black für mich, also diese Aneignung dessen.
Sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, ist nicht einfach. Vor allem, wenn man mehrere Geheimnisse und schmerzhafte Erkenntnisse aufdecken muss. Ines hat da eine Strategie entwickelt, um dabei zu bleiben.
Das Ding ist, dass ich so lange, wie ich daran gearbeitet habe, darüber nicht nachgedacht habe. Sondern ich habe alles, wo ich wusste, es würde mich in dem Moment überfordern. Und das ist im Moment auch nichts, was ich jetzt entscheiden muss oder womit ich mich jetzt beschäftigen muss, habe ich immer vertagt. Und das war eine gute Strategie. Das heißt, ich habe immer nur mich mit dem beschäftigt, was unmittelbar ansteht, an Themen. Ja, und das hat mich so lange getragen, bis ich es irgendwann auch verkraftet habe, damit in der Öffentlichkeit zu sein. Und was es bedeutet, habe ich letztendlich dann eben erst erfahren, als ich es erst mal getan habe.
Am Film Becoming Black hat Ines Johnson Spain 7 Jahre lang gearbeitet. Vor laufender Kamera führte sie Gespräche mit Familienangehörigen, unter anderem mit ihrem weißen deutschen Vater.
Es war halt der Moment meines Lebens, endlich mit diesen Geschichten aufzuräumen und die irgendwie an die Oberfläche zu holen. Das Gespräch ist ja natürlich sehr viel länger als das, was jetzt im Film ist. Und das war für Armin ein unheimlicher Brocken.
Die Geschichte berührt. Nicht nur Leute, die sich damit identifizieren und eine ähnliche Biografie haben, sondern zum Beispiel auch weiße Eltern von schwarzen Kindern, wie diese Kinobesucherin berichtet.
Es setzt alles was in Bewegung. Ja? Also dass es das Festival gibt, dass dadurch wieder also Themen in die Welt gebracht werden und wir hier zusammen sitzen. Und ich bin auch, mich hat gerade schon beschäftigt, das ist ja nur alles deine Kindheit auch schon eine Ecke her und ich sitze jetzt hier als Mutter von 2 Kindern, die hier jetzt in Freiburg, Deutschland aufwachsen, auch jeweils mit Vätern, die sie kennen, afrikanischer, westafrikanischer Herkunft. Und ich sitze so ein bisschen stellvertretend für die hier und bin sehr berührt für die hier, weil ich mir sicher bin, dass die, auch wenn sie nicht in der DDR und zu ganz anderer Zeit aufwachsen, ganz vieles auch so empfinden. Ja? Und das berührt mich unglaublich eigentlich, weil ich denke,
Solche Berichte hört Ines oft bei Veranstaltungen.
Das fällt mir jetzt nur gerade ein. Es war zum Beispiel mal ein weißes deutsches Ehepaar in einer Filmvorführung, die ein Kind aus, ich glaube, dem Kongo adoptiert haben, das sehr klein war. Und die waren danach völlig schockiert. Also die konnten auch gar nicht reden, weil sie so ein bisschen verstanden haben, wie wenig sie eigentlich wussten über das, wie man sich fühlen kann als schwarzes Kind in einer weißen Gesellschaft. Und die sich auch sehr überfordert gefühlt haben auf eine Art. Und es gab auch öfter mal Fragen an mich, was ich so ein bisschen schwierig finde, was ich denken würde, was weiße Eltern tun können für Kinder, die so als schwarz definiert oder konnotiert werden. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, sie zu lieben und sie in dem Wesen, was sie haben, zu stärken. Und dann kann sie, glaube ich, mit einem schon umgehen. Also zuzuhören, wenn sie über Konflikte berichten, die sie mit der Gesellschaft haben, die mit ihrer Herkunft zu tun haben. Aber ich glaube, das Wesentliche ist wirklich, ja, sie zu lieben und sie zu stärken in ihrem Wesen.
Schwarz hier. Unyovo, also weiß dort, wie es am Ende des Filmes herauskommt. Allerdings erklärt Ines, dass das Wort Yovo in Togo und in Benin nicht nur mit der Hautfarbe zusammenhängt.
Dieses Yovo, was die sagen, und es gibt tatsächlich in allen, soweit ich weiß, in allen afrikanischen Ländern Begriffe für Leute, die entweder weiß sind oder aus dem Westen kommen. Und also ich weiß zum Beispiel, den Begriff Yovo gibt es auch für afrikanische, also für Togos oder beninische Kinder, die geboren werden mit ein bisschen hellerer Haut, obwohl sie dunkle Eltern haben. Und genauso ist es aber auch so, ich war mal irgendwann in den 90ern mit einem kleinen Team in Togo und wir haben dort was gedreht und da war unter anderem eine Afroamerikanerin dabei, die war dunkler als die meisten Togolesen. Und trotzdem wurde die Yovo genannt. Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass sie halt ihre amerikanische Attitude sehr weit vor sich hergetragen hat.
Die Suche ist noch nicht abgeschlossen. Bei Ines sind noch einige Fragen offen, aber sie betrachtet es als ihr Lebensmotto zu suchen und sich weiter zu informieren.
Aber es ist so, dass es auch jetzt noch so ist, dass ich immer wieder, also zum Beispiel auch durch bestimmte Fragen, die irgendwo entstehen, dass ich mir neue Gedanken mache und dass ich immer wieder auch gefordert bin, neu zu überlegen, weil ich auch gar nicht in so einen Automatismus kommen will. Jetzt ist der Film fertig und jetzt weiß ich irgendwie, keine Ahnung, wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess, der immer weitergeht und was ich auch tatsächlich als mein Lebensmotto sehe, dass ich überhaupt nicht möchte, dass es so einen Endpunkt gibt, sondern dass sich das auch mit mir immer weiter transformiert und dazu gehört eben auch die Frage, wer ich bin.
Dans un groupe de famille, on ne peut pas être comme ça en l'air. C'est comme quand quelqu'un, on te dit, tu es né, tu ne connais pas ton père, va chercher ton père, c'est comme ça.
Das war also ein Bericht über den Abend, über den Kinoabend im kommunalen Kino mit Ines Johnson-Spain über den Film Becoming Black. Der Film wurde auch am Sonntag 13. wiederholt, also nochmal gezeigt im kommunalen Kino.
Wir sind da.
Buradayız.
Nous sommes là.
Newfi. Bijane.
Nahnu huna.
Am Lebrun.
We are here.
Our voice. Die Stimme, der uns erfahren.
Auf Radio Dreieckland.
Sprechen wir jetzt über eine Veranstaltung, die auch im Rahmen von Dear White People stattgefunden hat. Das ist eine Podiumdiskussion zum Thema rassistische Polizeigewalt. Auf dem Podium saßen Mohamed Wabale, Suleika Lindemann, Olympio Alberto und Mohamed Amjahind. Moderiert hat die Veranstaltung Bundi Kaburu. Erst so eine kurze Zusammenfassung der Veranstaltung. Täglich sind schwarze Menschen und People of Color Ziel rassistischer Polizeigewalt. Seit 1990 sind in Deutschland etwa 159 BIPOC in Polizeigewahrsam verstorben. Die Aufklärung solcher Fälle ist oft unzureichend. Selten erfahren TäterInnen Konsequenzen. Da Rassismus ein systematisches Machtverhältnis darstellt, ist auch die Polizei als wohl spürbarste staatliche Institution aktiv im Erhalt und der Produktion rassistischer Strukturen beteiligt. In diesem Gespräch wurde besprochen, welche Gründe und Auswirkungen dieser Rassismus hat. Das Gespräch fand am Samstag, 13. Juni statt, also vergangenen Samstag, im Theater von 10 bis 12 Uhr. Bundi Kaburu hat die Veranstaltung moderiert. Wir sprachen mit ihm, wir haben ihn gefragt, wie war die Erfahrung für ihn, was hat er mitgenommen und vor allem Bundi macht gerade momentan eine Studie zum Thema Racial Profiling in Freiburg. Der hat auch darüber erzählt, der hat erzählt, wie ist der Stand momentan. Hören wir Bundi Kaburu.
Ja, ich habe bei der Podiumsdiskussion zum rassistischer Polizeigewalt moderiert. Und zwar, das war eine spontane Entscheidung, weil es für mich Thema sehr wichtig ist. Und ich fände es schade, wenn diese Veranstaltung gecancelt würde, nur weil es keine Moderator oder Moderatorin da war. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn mir das Thema sehr wichtig ist und ich würde mir wünschen, dass es trotzdem stattfindet, dann sehe ich es auch ein, dass ich mich auch da zur Verfügung stelle, weil ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe und halt schon viel Wissen dadurch erworben habe, also das theoretische Wissen. Abgesehen davon, dass ich auch mit dem Thema persönliche Erfahrungen gemacht habe, dann habe ich mir gedacht, ich kann da eigentlich nicht so viel Falsches machen. Abgesehen davon, dass ich keine Moderationserfahrungen habe, dann habe ich gesagt, ich kann es mir vorstellen, das zu machen. Aber davor, bevor ich Zusage gemacht habe, ich habe mir erstmal überlegt, welche Fragen könnte ich mal stellen. Und dann hatte ich sofort 4-5 Fragen apparat und ich dachte, ja, okay, es fühlt sich richtig an, dass ich eben die Moderation machen könnte. Und dann habe ich mir YouTube-Videos angeschaut und ein paar PDF-Dokumenten auf Google mal angeschaut, wie man halt gut moderiert. Das hat mir sehr gut geholfen und ich würde mal sagen, das wäre eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich fand es auch wichtig, dass ich das mache, weil ich dachte, es wäre eigentlich am idealsten, wenn die Moderation von der Person, der oder die selber eben Erfahrungen mit rassistischer Polizeigewalt gemacht wird, dann ist das Gespräch eigentlich auf demselben Level, wenn man halt mit den Expertinnen darüber redet. Was mich am meisten beeindruckt hat, war halt, dass ich auch durch die Moderation sind mir schon voll viele Sachen wieder eingefallen und auch alleine das Wissen von den Panelistinnen, die dort waren, es war voll bereichernd. Außer eben, es gab ja Meinungen von einem Panelist, den Namen möchte ich auch nicht aussprechen, die ich selber ein bisschen, ich habe mich halt schwer getan, so eine Meinung irgendwie zu akzeptieren als Moderator, aber natürlich als Moderator oder Moderatorin, da sollte man eigentlich so neutral bleiben und eher so die Moderation, also die Diskussion eher steuern. Genau, und ich fand auch die Fragen, die gestellt wurden, interessant, außer mal, es gab mal die letzte Frage, die einmal von dem Publikum gestellt wurde, von einem weißen männlichen Person, die ich auch darüber gelacht habe. Das fand ich eher so negativ beeindruckend. So, die Frage war, dass wir eigentlich 2 Stunden über rassistische Polizeigewalt und die Frage war, ob eigentlich Rassismus nicht reformierbar ist, dann müssen wir halt mit dem Problem rassistischer Polizeigewalt nichts zu tun haben. Traurig irgendwie, das irgendwie wahrzunehmen. Zu meiner Studie oder Umfrage, ich habe bis jetzt 20 Antworten. Ich würde mal sagen, ich würde mir wünschen, dass es mehrere Antworten gäbe. Und von den 20 Antworten sind die beteiligte Personen, die haben sich als weiß angegeben. Also es gab die Frage 5, wie wirst du gelesen? Zum Beispiel schwarz, indogen, person of color, weiß. Und es gab 2 weiße Menschen, die daran teilgenommen haben. Ne, 4 weiße Menschen, die daran teilgenommen haben. Eine Person hat sich als deutsch angegeben. Und eine Latino-Person, tunesische libysche Wurzel war auch eine Person und eine schwarze Person und eine Person POC-Schwarz, POC eine Person, Person of Color war ein, also insgesamt 25 Personen. Also ich bin gerade bei der deutschen Version und bei der englischen Version waren 4 Antworten. So, also ich orientiere mich immer so zu der 7. Frage, ob die Personen schon mal von der Polizei kontrolliert worden sind. Und bei ja waren eigentlich mehr als 10 Personen. Und halt zum Beispiel, also die Orte, die bis jetzt genannt wurden, sind halt Platz der alten Synagoge, Escholstraße, Haslach, Weingarten, Moment, Innenstadt, in dem man hat im Park eingegeben. Genau, aber Escholstraße fällt oft das mal hier auf. Es gab nochmal eine andere Frage, die ich auch selber interessant fand, so, ob der Grund von der Kontrolle mit irgendwelchen Stereotypen verbunden würde, zum Beispiel Racial Profiling, und da waren halt mehr als, also 6 Menschen haben angegeben, dass es mit Racial Profiling zu tun hatten, also 6 von den 20 Menschen, und dann 5 Menschen haben angegeben, dass es nicht mit Racial Profiling zu tun hatten, und 3 haben angegeben, dass sie noch nie von der Polizei kontrolliert sind. Genau, also ich lese gerade bei der deutschen Version, wo 14 TeilnehmerInnen daran teilgenommen haben. Genau, das ist eigentlich zu der aktuellen Studie. Also was ich mir noch wünschen würde, wäre halt so die Umfrage komplett auf Französisch zu übersetzen, damit mehr Menschen angesprochen werden, und nochmal auf Arabisch, und nochmal die Umfrage irgendwie mehr zu publizieren, finde ich gut, dann könnte es eigentlich mehr Menschen erreichen.
Genau, die Umfrage läuft noch, wie wir es gerade von Bundi gehört haben. Hören wir erstmal kurz unser Jingle und dann kommen wir wieder.
Wir sind da.
Buradayız.
Nous sommes là.
Newfie. Bijane.
Nahnu huna.
I'm Liberal.
We are here.
Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Die dritte Veranstaltung, über die wir heute auch berichten, ist eine Veranstaltung mit dem Titel Queerness, Pulse, koloniale, globale Perspektiven. Die Veranstaltung fand auch am Samstag statt, Samstag, der 12. Juni, im Kleines Haus Theater Freiburg von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Letztendlich hat die Veranstaltung viel länger stattgefunden. Queeres Leben hat seit immer existiert. In vielen Weltregionen wurden Heteronormativität und 2 binäre Geschlechter den Menschen durch Kolonialismus und Christentum aufgezwungen. Wir wollen globalen queeren Aktivismus sowie queere Körperpolitik betrachten und gleichzeitig den White Case aufdecken. Die Veranstaltung wurde von Kuso Erich moderiert. Auf dem Panel saßen Lilith Silas Naidu und Jean Haritawan. Wir haben einige Highlights der Veranstaltung und einige Hauptaussagen, Ansagen der Veranstaltung herausgeschnitten. Auf dem Panel saßen eigentlich in Präsenz nur Kuso, der moderiert hat, und Lilith. Und per Video haben sich Silas Naidu und Jean Haritawan zugeschaltet. Hören wir erstmal ein Statement von Kuso. Kuso hat die Veranstaltung eingeleitet.
Judith Butler reminds us, a queer theorian, that heteronormativity is forced. And when we look at Fausto Sterling's text, and Fausto Sterling teaches us that even on this biological aspect of what is called sex, it's actually upheld. The gender binary has to be upheld by massive sanctions by the state and politics of enforcing this gender binary, which in reality doesn't exist as a essence, but is a social construct and a colonial construct. Because right here from Germany in the 20th century, Friedrich von Krafft-Ebing wrote that the distinction between men and women, that you can read them as men and women very clearly, is a sign of civilization, all other peoples in the, on this planet, especially the colonial ones, didn't have that as much, and gender binary as the same kind of construct, so they were to colonize, to brutalize, to exploit it for their workforce. This is also Pride Month, it's June, and I would like to frame it, this as well as a month to remember not only but also especially Marsha P. Johnson, a black trans woman, sex worker, and her fellow activist, Sylvia Rivera, a Latinx person, activist, also trans person, sex worker, who not only started the riots on Christopher Street, who also, in their political praxis, enforced shelters, the first shelters for queer people that were existing, and for so on, reimagined society in a way of what really makes us safe, what do we need to care for each other, and how can we live in a world not sanctioned by the state and by the police. So queer tactics and queer life, especially trans queer lives, are always an example of abolitionist practice. As
Kurso leitet hier an, dass Heteronormativität wurde auf Menschen eingeprägt, mit Gewalt eingeprägt. Dass Genderbinarität ist ein soziales Konstrukt und ein koloniales Konstrukt. Der zitiert auch Friedrich von Kraft, der auch darüber gesprochen hat, dass Frau definiert, dass man Frauen und Männer definiert dadurch, also dass es als Zeichen von Zivilisation gesehen wurde. Hören wir jetzt auch einen Teil von dem, was Lilith auf dem Panel gesagt hat.
Okay, two people want to get married. We need to know who they are, what are their genders, how they're going to get married, and all these embassies. I can talk about Pakistan. They still treat us as if we are the colonized ones and they are our colonizers. The system is still colonizing us. They still want two witnesses from I don't know where to give us a testimony. The Germans are not asked about testimonies and witnesses from fellow German citizens. They're not. But we are still treated by our own very governments like that way, because it was our colonial masters who used to treat us that way. In this case, they were the British, and they have made us look like as we were not civilized. When they came to us, we were already civilized. We had our own regional laws. We were quite queer. I wouldn't say we were having same-sex marriages the way Germany is having it now. But people were not asking us about our queerness. They were not checking what was between our legs. They were not asking us to identify ourselves with a certain gender. They were not asking us to be conforming a specific norm that how a man should look like, how a woman should look like. So ethnically, I am a Punjabi. And in my culture, men and women used to wear the same colors. It was okay, men and women both used to wear jewelry, lots of it actually. They would also wear kajal, this kajal in the eyes, and whatnot, very beautiful dresses, and nobody was questioning the masculinity. That's what we were also talking in the morning today. The colonizers have also put very hard and fast rules how a male body should look like. What should it put on as clothes or as ornaments, and how a female body should look like, and what should they wear on their bodies. That was not the case, at least in my region, in my part of the world. Yeah, and coming back to your question, sorry, it's been a bit more that I'm talking a lot. I think in Germany, we need to look at a brighter and a broader perspective, that all these things, all these policies coming from the top, which are still regulating our bodies, people don't take it that way. they are there to keep a check and balance. They are not there to assist you. I see it very differently. Of course, I am in the system. I'm working with the system as well. But I personally see there is a lot of things that the people need to learn more about their own history. Let's go back to before Christianity came to this part of the world. I'm definitely sure there were people having orgies without asking what's between your legs. I'm definitely sure there were a lot of trans persons, queer gender persons. And I am definitely sure about that there were a lot of people who were just queer and there and living their lives. It's the Christianity that told us there are witches. If a woman knows more than a man, she's a witch. That's also something that came with the religion and with this patriarchal religion mindset, that we have to control the bodies, we have to control the sex. It's a holy matrimony.
Das war ein Stück aus dem Panel Queerness und Lilith mit ihrem Beitrag zu dem Thema. Wir haben uns aber auch mit Ho Cheng unterhalten. Ho Cheng hat an der Veranstaltung teilgenommen und hat mit uns den Eindruck, den Ho Cheng da für sich verschafft hat, weitergeteilt. Hier ist, was Ho Cheng zu sagen hatte. I am actually in the studio with Ho Cheng. Ho Cheng is our new member here at Our Voice. And Ho Cheng, you also participated in the White People. You took part to the queerness event. The topic was queerness post-colonial global perspectives. What actually brought you there? What motivated you to go to this event?
I was there because I am a part of the queer community, and also I'm really interested in how the post-colonization thing affect the queer community.
How was it for you?
In general, it should be a really nice workshop. Me personally, I've got some critics about the workshop, yeah. But in general, it's really powerful and informative in some way.
What did you like?
There are two video clips sent to us because like two of the speakers couldn't attend here. The part that I really like it is that they try to go around with the definition of queerness. And in one video clip, I forgot the girl's name, but like she's from West Asia and there are wars at her country. Something that she talked about is that she would have to put her own identity, herself back for a bit in order to fight with other people in her group. Yeah, and like this thing really struck me hard because like you wouldn't be able to really resonate with every kind of issue in every aspect in this world. There are all sorts of differences in our society and in the real world. And sometimes for justice, for human rights, you would have to kind of suppress a bit of your like personal identity in some way in order to be there for your people.
You also said there's something that you didn't like. What is that?
What I really expected to hear from this panel was about the post-colonial global perspective. I think they are not really aware of the terms that they are using. Like they are using sex and gender interchangeably. So that's really showing that there are some lacking in basic gender study knowledge. Yeah, but then also they kind of really mix up the Indian culture and Pakistani culture in some way. And also when they are criticizing a lot about the system, the institutes and the religion. And I mean, like all the criticism are valid, but then when they mention the religion, they say like Catholic, Christianity, and Muslim, as if there were no other religions mm-hmm. in the world. And as if, like, I think this is like, they are criticizing like Eurocentric perspective, but then they are also falling into such context because like the world is like obviously much more than only three religions or like the way they narrate it. And also like in the audience, like a lot of people are already in the queer community. So I don't think you have to keep telling us that being queer is so fine, like we are beautiful and we're colorful. Like we've already know that what I was really expecting from this panel was more information and more diverse perspective toward this post-colonial globalization thing. Mm-hmm. Yeah, but like...
Yes, exactly. Was there any highlight for you?
I think I'm myself really informative about mm. the queerness and like gender studies already. Mm. But the whole panel is like quite emotional and powerful in some way. But like one thing that I would really like to mention is like the terms of queerness could be used in all kinds of contexts, not just in sexuality. Yeah, that's something that they've tried to highlight in the panel as well, and I think it's quite positive. Queerness has long existed in our history, and queerness gives us the opportunity, gives us the right, gives us the option to not fall straight into the binary context when thinking about things. And that's something I think everybody would be benefit from, like not looking things in like black and white or like in just under social norms. Mm-hmm. Yeah, like a lot of different kinds of perspectives exist, and they are also so fine, should be accepted or mm-hmm. should be considered.
Das war also Ho Chings Meinung zum Panel Queerness. Postkoloniale globale Perspektiven. Ho Cheng hat die postkoloniale globale Perspektive gefehlt an der Veranstaltung. Ho Cheng meint, dass die Referentinnen teilweise auch die Begriffe Sex und Gender vermischt haben und auch die Kultur, die pakistanische Kultur und auch die indische Kultur vermischt haben. Aber was Ho Cheng an der Veranstaltung gemocht hat, ist, dass das war sehr emotional einerseits, aber auch der Begriff Queerness wurde nicht nur in Bezug auf Sexualität zusammengezeigt, sondern auch in Bezug auf allem, was wir im Leben machen. Damit man nicht immer in dieser Binarität denken muss, dass entweder schwarz oder weiß ist, dass Dinge entweder richtig oder falsch sind, sondern dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Das war Sit von dieser Veranstaltung vom Blick von Ho Cheng.
Wir sind da.
Buradayız.
Nous sommes là.
Newfie. Bijane.
Nahnu huna.
I'm Liberal.
We are here.
Our voice, die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Ayo lele, nana leli. Ayo lele.
Die Veranstaltung Dear White People dieses Jahr wurde sehr umstritten, sehr viel kritisiert. Ich habe mit Johanna Dangel und Rebecca Renz gesprochen, Teil des Kuratoriums. Und wir haben zusammen einen Rückblick über die Veranstaltung gemacht und darüber gesprochen, wie Entscheidungen getroffen wurden, warum. Und was es auf dem Kuratorium, wie es auf dem Kuratorium des Orga-Teams ausgewirkt hat, hören wir das Interview.
Ich
bin gerade im Studio mit Johanna Dangel und Rebecca Renz. Johanna und Rebecca, wir haben zusammen mit auch 13 anderen Personen dieses Jahr das Dear White People Festival organisiert. Das Dear White People Festival war dieses Jahr zum dritten Mal, hat dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Und Johanna, sag mal, du warst eigentlich von Anfang an dabei. Du hast halt einfach diese Veranstaltung oder diese Festival mit initiiert. Und kannst du sagen, was war denn anders dieses Jahr?
Jedes Jahr hatte ganz eigene Herausforderungen. Jedes Jahr hatte seine eigenen Voraussetzungen. Und jetzt mit der dritten Ausgabe sind wir fast ein Drittel oder fast um die Hälfte größer geworden als die letzten Jahre. Wir hatten viel, viel mehr Veranstaltungen, die wir kuratiert hatten in unserem Kuratorium, nämlich 44. Mit den Mehrveranstaltungen war natürlich eine Vielzahl an Diskursen mehr da, die wir vom Kuratorium eben als Themen mit reingegeben haben und ReferentInnen, ExpertInnen, KünstlerInnen, AktivistInnen eingeladen haben, darüber zu sprechen und die Themen mit ihrer eigenen Perspektive und Positionierung zu aktualisieren. Und in diesem Jahr gab es zwei Herausforderungen. Einmal dieses Festival durch Corona durchzusteuern. Das darf man einfach nicht vergessen. Wir haben im Herbst letzten Jahres angefangen zu planen für Juni und sind genau von dem ausgegangen, was jetzt stattgefunden hat. Aber in der Zwischenzeit gab es einfach viele Berg- und Talfahrten. Wir haben zwischendrin, sagen wir mal vor 6 Wochen, sind wir davon ausgegangen, dass wir ein ganz digitales Festival haben werden. Dann haben wir unser Hybrid-Festival von Präsenz und Livestreaming umgebaut auf nur digital. Und dann nach einigen Wochen, als die Zahlen runtergegangen sind, war klar, Open Air wird sicher möglich sein. Dann haben wir ein Indoor-Festival mit festen Kooperationen von großen Kulturinstitutionen in Freiburg umgebaut auf eine Open-Air-Variante, um dann am Ende genau das zu fahren, was wir geplant hatten. Eine Hybrid-Variante mit Livestreaming und viel Videodokumentation und zwischendrin auch ein bisschen Zoom. Corona-bedingt eben manche ReferentInnen konnten leider nicht anreisen. Und unsere zweite große Herausforderung war die Auseinandersetzung mit über zu unserem Kooperationspartner Palästina spricht Freiburg. Und dieser Diskurs hat seit Programmveröffentlichung eigentlich alle anderen Diskurse überschattet, zurückgestellt, genau.
Und ja, was sich verändert hat in den Jahren, ist eben auch, dass es mittlerweile ein großes Kuratorium ist, das nicht nur mehr Veranstaltungen organisiert hat, sondern eben auch zusammengesetzt ist aus mehrheitlichen BIPOC, sprich Black Indigenous and People of Color. Demnach wurde dieses Jahr eine Kritik aufgefangen von BIPOC, die beim letzten Jahr anwesend waren, dass ein rassismuskritisches Festival, das sich intersektional mit Themen wie Rassismus, Klassismus und ökologische Krise und Kolonialismus auseinandersetzt, auf jeden Fall auch die Perspektive von Betroffenen von Rassismus in der Organisation, in den VeranstalterInnen, in der Kuration braucht. Und das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall mit auch noch einer Flinterquote von 75%, also Frauen, Lesben, Intertrans und Agender umgesetzt.
Mhm. Und Rebecca, dieses Jahr bist du zum ersten Mal richtig aktiv dabei. Also ich meine, als Teil des Kuratorium oder sogar als eine der Hauptverantwortlichen. Wie war denn die Erfahrung für dich, das Ganze so mitzuorganisieren?
Es war eine große Erfahrung. Also ein anderes Adjektiv kann ich da gerade gar nicht benennen, weil es seit September eben schon anhält und so divers und unterschiedlich war, dass und der Prozess ja auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Und insofern habe ich mir anfangs davon versprochen, ich bin in der politischen Bildungsarbeit seit circa 2 Jahren oder 3 Jahren aktiv und möchte in dem Dear White People Festival eben diese Erfahrung auch noch ein bisschen anders umsetzen und auch viele Themen zusammenbringen. Das habe ich auf jeden Fall mit dieser Erfahrung erlernen können und schaffen können. Gleichzeitig war natürlich so eine planerische, organisatorische Funktion gekoppelt mit inhaltlicher Kuration eine ganz neue Erfahrung und auch eben ein Festival mit in diesem Umfang an so vielen unterschiedlichen Orten in einer Stadt über eine ganze Woche mit Referentinnen aus ganz Deutschland oder auch aus anderen Ländern zu organisieren, war ein riesiger Kraftakt, der sich trotz allen Hürden und Problemen definitiv gelohnt hat.
Das erste Jahr war das Motto Visionen einer postrassistischen Gesellschaft. Das zweite Jahr ging es darum Check Your Privilege und dieses Jahr Let's Break the Silence. Was hat es denn dieses Jahr? Warum dieses Motto?
Ja, der Titel ist ja sehr ambivalent und kontrovers diskutiert. Dear White People ist immer die Frage, wer spricht eigentlich? Wir haben gerade darüber geredet, dass wir dieses Jahr die Sprecherposition nochmal verändert haben. Und wen adressieren wir damit? Es wird immer wieder gefragt, ob wir nur weiße Menschen damit adressieren. Nein, auf gar keinen Fall. Aber als wir das Festival im ersten Jahr aufgesetzt haben, ging es uns einfach dezidiert darum, unbequem weiße Menschen auf ihre Positionierung aufmerksam zu machen. Und deswegen haben wir diesen Titel von der Netflix-Serie, die sehr bekannt ist, Dear White People, gewählt und eben mit dieser Ambivalenz einen Raum geschaffen, wo weiße Menschen sich mit ihrer Positionierung auseinandersetzen.
Dieses Jahr war eben auch noch der Anspruch, im Titel eben auch noch zusätzlich zu dem Ansprechen von weißen Personen einen Aufruf, eine Aufforderung anzubinden, und zwar den Aufruf, dass sie aktiv werden sollen, dass sie ihren Mund aufmachen sollen und nicht nur ihre Privilegien reflektieren, sondern mit der politischen Machtposition, die sie in der Gesellschaft haben, versuchen, Ungleichheiten und systemischen Rassismus eben entgegenzuwirken. Deswegen Let's Break the Silence. Und letztes Jahr wurde auch ein Lied Publik von Selina Bottic namens Nie wieder leise, wo es auch im Zuge der Anschläge in Hanau und Halle darum ging, wie Rassismus in Deutschland wütet und das schon seit langer Zeit, und Betroffene von Rassismus als auch weiße Personen in Deutschland, das kann man auch natürlich international übertragen, sich solidarisieren und auch den Mund aufmachen sollen. Und das wollten wir in unserem Festival eben auch formulieren.
Johanna hat vorhin von 40 Veranstaltungen gesprochen. Es gab Panels, es gab Keynotes, es gab Workshops. Welche Veranstaltungen wart ihr oder an welche Veranstaltungen habt ihr teilgenommen, auch als Kuratorinnen oder OrganisatorInnen? Und was habt ihr denn mitgenommen? Was war euer Highlight?
Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass das Festival nicht darauf ausgelegt ist, dass ein einzelnes Individuum alle Veranstaltungen wahrnehmen kann. Es ist auch genauso kuratiert, dass man Schwerpunkte setzen muss und sich entscheiden muss, und dass die Auseinandersetzung ein ongoing process ist, dass man nicht sozusagen sagen kann, ich habe jetzt alles gesehen und ich bin fertig mit meiner Arbeit, sondern durch diese überfordernde und overwhelming Kuration wollen wir deutlich machen, dass es einfach keinen Abschluss von diesem Prozess gibt. Dementsprechend hat niemand aus dem Kuratorium alles gesehen, auch wenn wir jetzt im Nachklapp die Möglichkeit haben werden, viel noch über Video oder eben Audio nachzuhören. Vielleicht mal ganz kurz vorab. Rebecca, hast du schon
Highlights? Ich würde tatsächlich sagen, ein Highlight, das gar nicht so etwas unscheinbar einfach scheint, war der Open Space am Sonntag Vormittag. Und zwar war das ein Ort für postmigrantische Personen und auch Akteurinnen, die vielleicht schon politisch aktiv sind, sich zu vernetzen. Und wir hatten anfangs eher die Sorge, dass nicht so viele Leute kommen werden, nicht davon Bescheid wissen. Und schlussendlich kamen ReferentInnen aus Berlin, die wir eingeladen hatten, auch zum Open Space. BesucherInnen, die aus Heidelberg extra angereist sind nach Freiburg zum Open Space und in Freiburg selber, und sich dadurch, ja, eine Vernetzung eben war möglich. Und Leute haben ihre Kontakte ausgetauscht, und die Inhalte, die in anderen Veranstaltungen besprochen wurden, sind extrem wichtig, und ich kann deswegen mich auch gar nicht für einen Inhalt jetzt hiermit entscheiden, sondern für die Vernetzung und für die Aktivierung von Personen. Deswegen würde ich sagen, dass solche Veranstaltungen einfach total elementar sind bei so einer Art von Bildungsreihe.
Ihr habt vorhin schon von der Kritik von letztem Jahr gesprochen, wo es auch kritisiert wurde, dass das Festival sehr weiß zentriert ist. Und das wurde ja dieses Jahr umgesetzt, diese Kritik, in dem Kuratorium, auch an den Podien. Aber dieses Jahr war die Kritik viel größer und viel stärker. Und das habt ihr auch vorhin schon von Anfang an gesagt, die Kooperation mit Palestine Speaks. Eine Frage, die immer wieder kommt, weil Palestine Speaks wurde eingeladen, weil es auch diese Stimme auf dem Festival geben sollte, eine Stimme von PalästinenserInnen auch da, die auch zu einer der marginalisierten Stimmen auch gehört. Eine Kritik, die immer kommt, weil danach kam die Reaktion, warum wollt ihr diese Gruppe dabei haben, warum wollt ihr unbedingt mit dieser Gruppe arbeiten, weil sie antisemitisch sind und so weiter und so fort. Und eine Frage, die immer kommt, ist, hat es denn keiner gewusst, dass er dazu kommt, zu dieser ganzen Kritik, zu dieser ganzen Debatte? Das würde ich hier auch offenlegen. Hat es keiner gewusst? War das nicht klar, dass es dazu kommen würde?
Wir haben die Gruppen, die wir eingeladen haben, natürlich im Vorhinein überprüft und uns auch im Kuratorium unterhalten und diskutiert, wer Teil dieses Festivals sein kann, welche Inhalte und welche politische Motivationen zu unserem Festival passen. Und eine palästinensische Gruppe mit einzuladen, war auf jeden Fall schon vornherein klar, dass es viel Diskurs und Kritik geben wird. In welchem Ausmaß diese Kritik aber geübt wird, war uns nicht klar. Wir konnten auch nicht einschätzen, dass zu der Zeit während der Planung noch des Festivals es politisch komplett eskaliert zwischen Israel und den besetzten Gebieten als auch Palästina. Demnach war unsere Position als VeranstalterIn die ganze Zeit solidarisch mit marginalisierten Gruppen zu sein, denen eine Plattform zu bieten und einen Raum zum Sprechen, wo es oft in Gesellschaften nicht möglich ist, dass es aber so viel Backlash gibt und kein Verständnis dafür, dass es kritische und kontroverse Themen gibt, die auf irgendeine Art und Weise angesprochen werden müssen und Raum für Dialog notwendig ist, um gewisse Probleme zu lösen, war uns nicht klar oder wir hätten auch mehr politisches Verständnis.
Ja, eine Stunde reicht nicht aus, um über diese ganze Veranstaltung zu sprechen und über den ganzen Konflikt zu reden, der da auch war. Sicher ist, es gab viel Konflikt, es gab auch viel Solidarität mit der Organisation. Ich werde den Beitrag auch noch hochladen auf unserer Webseite, das ist rdl.de/our-voice. Und dann könnt ihr auch den ganzen Beitrag und die ganze Kritik und den Umgang mit der Kritik hören. Jetzt läuft nach unserer Sendung erstmal das Musikmagazin, deswegen muss ich auch den Raum hier verlassen. Wir sagen bis nächste Woche auf Our Voice, also Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Ihr könnt uns gerne folgen auf unsere Social Media, also Facebook, Instagram und Twitter auf @ourvoicerdl. So, bis nächste Woche. Also
wir sind da.
Buradayız.
Nous sommes là.
Newfie. Bijane.
Nahnu huna.
Am Lebrun.
We are here.